Ja, bin ich drauf? Empfang? Ja, ich höre gar nichts, aber ihr hört was, oder? Ja, wunderbar. Jetzt, also mein Thema passt eben zu dem heutigen Tag, beziehungsweise der heutige Tag passt zu meinem Thema. Ich gehe vom Wort Gottes aus und nicht von dem Tag, der jetzt heute einfach am 6. halt gefeiert wird. Königliches Leben durch Gottes Wort. Also wir haben ja ein königliches Mahl hier gehabt. Das war ja schon wirklich königlich. Da können sehr, sehr viele Hunderttausende nur von träumen. Vielen Dank, Esther, auch. Du hast da doppelten Bonus. Du hast heute Moderation gemacht und noch den ganzen Vorbereitung hier. Ganz herzlichen Dank für das königliche Mahl, auch mit den Kronen auf dem Tisch, so schön, selber gemacht, aus zwei Blättern eine gemacht, also aus einem Blatt zwei Kronen gemacht, Unterteil, Oberteil passt zusammen, ist genial. Ja, die Kinder können die schon mit Juwelen bekleben, das ist auch sehr schön, schon geschehen zum Teil. Wer ist denn König geworden? Jetzt sind natürlich einige Kinder schon weg, also die und die. Wer ist denn König geworden heute? Hat es da irgendwo was drin gehabt? Super. Nur zwei. Aber die anderen trauen sich nicht, ja? Aha. Und wer ist denn früher schon mal König geworden beim Königskuchen? Wer ist denn früher mal König geworden? Aha, schon ein paar. Aber nicht alle. Und jetzt kommt es nämlich, beim Königskuchen werden immer nur ein paar Könige. Also in der Familie oder so, wenn du nur einen König hast, Kuchen, dann wird nur einer König. Ist ja auch so gedacht, das macht es ja auch spannend. Das ist eben so beim Königskuchen. Im Reich Gottes ist es anders. Bei Gott kann jeder Königskind, Königstochter, Königssohn werden, wenn wir zu Jesus zählen. Und das ist ein Riesengeschenk, das ist ganz gewaltig. Zeigt uns das Wort Gottes, also nicht der Bäcker, dadurch, dass er eben halt so ein König da rein, irgendwo reinsteckt, sondern es zeigt uns das Wort Gottes. Und das ist immer wieder wichtig, dass wir auf den Grund kommen vom Königstag. Und das sagt uns das Wort Gottes eben, dass wir alle, die wir zu Jesus gehören, ewiges Leben haben und ewiges Leben ist königliches, fürstliches Leben. Schon hier auf der Erde bei Gott. 1. Johannes 3,16 ist eigentlich der Kernvers, wo man sagt, die ganze Bibel in einem Wort zusammengefasst. Gott hat die Welt so sehr geliebt, so sehr, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, jeder und jede, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges königliches Leben haben. Wir sind Kinderkönige, Kinder Gottes, Königskinder Gottes durch das Wort Gottes. Es gibt natürlich auch Lehren, wo es sagt, wir sind alles Kinder Gottes. Das ist sehr, sehr schön, mag sein, dass es manche wollen, aber es ist nicht biblisch. Kinder Gottes sind wir allein durch Jesus. Sagt uns auch Johannes 1,12, da steht, wie viele alle, und manchmal müssen wir es durchbuchstabieren, alle, das heißt A-L-E-L-E, alle, wie viele ihn Jesus aufnahmen, also in ihr Leben aufnahmen, denen gab er die Macht, da steht sogar im Griechischen die Autorität, die Vollmacht, das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann geht es nicht darum, ob ich jetzt fühle, dass ich Kind Gottes bin, wir machen so viel, unser Christentum ist so viel von vollgepackt von Gefühlen, sorry, das ist ein Quatsch. An erster Stelle steht nicht das Gefühl, sondern die Tatsache, die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und das ist so wichtig, dann wenn es mit unseren Gefühlen runtergeht, dann sind wir nämlich auch unten. Und deswegen müssen wir immer wieder auf dem Level vom Wort Gottes kommen und bleiben. Das heißt, wenn ich nicht fühle, dass ich Kind meiner Eltern bin, dann bin ich nicht Kind meiner Eltern, oder wie? Das ist ein Quatsch. Ich bleibe Kind meiner Eltern. Immer. Und genauso ist es auch mit dem Königskind bei Gott, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir bei Jesus sind. Da heißt es, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Fleisch, die nicht aus dem Blut, aus dem Willen des Mannes, sondern die von Gott geboren sind. Darum geht's. Das eine ist die leibliche Geburt und das andere ist die geistige Geburt. Und da kommt dann nachts eben der Nikodemus zu Jesus, der Lehrer Israel. Wenn es einer weiß, göttliche, biblische Wahrheiten, dann der. Der kommt abends zu Nikodemus, zu Jesus und sagt ihm, wie geht das mit der Geburt? Und dann sagt Jesus ihm in Johannes 3,10, ist eine ganz spannende Begegnung, das sagt ihm, wie, du Lehre Israel, du weißt es nicht. Weil wenn einer, dann muss es er wissen. Er hat es nicht gewusst und Jesus sagt es ihm. Und dann kommt ein ganz starkes Wort, wo mich so sehr herausfordert, Johannes 3,12 steht, da sagte Jesus das eigentlich zu dem Nikodemus, aber eigentlich sagte es zu allen Schriftgelehrten, zu allen, die die Bibel kennen, die aus dem Wort Gottes leben wollen, sagte ihnen, ihr versteht ja noch nicht mal die irdischen Dinge. Wie wollt ihr dann die himmlischen, die unsichtbaren Dinge verstehen? Und wie verstehen wir die unsichtbaren Dinge? Oder wie verstehen wir die sichtbaren Dinge? Durch das Wort Gottes, indem wir es aufmachen und lernen, was steht drin. Durch das Wort Gottes. Wir haben königliche Gemeinschaft, nicht einfach, weil Königskinder da sind, sondern auch dafür gibt es einen Grund, weil Jesus, der König, mitten unter uns ist. Und da kann es auch sein, dass wir fühlen, Jesus, ich fühle dich jetzt nicht so mitten unter uns. Und das ist ein Quatsch. Es geht nicht um unsere Gefühle, es geht darum, was Bestand ist, was Wirklichkeit ist. Jesus sagt in Johannes, in Matthäus 18,20, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich sage euch, ich habe früher so einen Quatsch gemacht, dass ich dann gebetet habe, Herr Jesus, komm jetzt bitte in unsere Mitte und lass uns spüren, dass du da bist und so. Das ist eigentlich kein biblisches Gebet. Biblisches Gebet für mich ist es, Herr Jesus, ich danke dir, du bist jetzt da, mitten unter uns. Ob ich dich sehe nicht, ob ich dich spüre oder fühle oder sonst irgendwas, du bist da. Das ist Wahrheit. Und deswegen wird es gut. Du bist jetzt hier da. Und du kannst schenken, dass wir das Reich Gottes erkennen, dass uns die Augen, das Herz aufgeht für deine Wirklichkeit, für deine Wahrheit. Amen. Das ist für mich biblisches Gebet. Es gibt noch eine Stelle, die uns ganz klar sagt, wer wir sind vor Gott. Gott sieht uns ganz anders, als wir uns selber sehen. Ich denke manchmal, wir bespiegeln uns viel zu viel im Glauben und wir sehen zu wenig ins Wort rein. Weil wenn wir das Wort Gottes sehen würden, dann wüssten wir auch, wer wir sind für Gott. Das steht zum Beispiel in Offenbarung 1,6, ihr seid Könige, Priester, Könige, Priester Gottes durch Opfer und Kampf. Offenbarung 1,6. Ja, ich glaube, ich kann euch auch alles erzählen. Nicht durch Opfer und Kampf, sondern wodurch sind wir Könige und Priester? Es gibt nur einen Grund. Nein, nein. Warum sind wir Könige und Priester? Und wir müssen es wissen, wenn der Widersacher ankommt und sagt, du bist eh nur nix, dann müssen wir sagen, halt die Klappe, weißt du nicht, was in Offenbarung 1,6 steht? Und dann flieht der Kerle. Das ist geistlicher Kampf. Von dem hat der Nikodemus keine Ahnung gehabt. Warum sind wir Könige und Priester? Ja, Amen. Nur dadurch, nur durch das Blut Jesu sind wir, da steht sogar gemacht. Wir werden nicht erst die Krone aufbekommen, wenn wir dann endlich im Himmelreich sind und fliegen wie die Engel. Also Himmelreich ist ja schon hier. Sondern wir sind Könige und Priester. Wir sind gemacht durch das Blut Jesu. Und das heißt durch die Hingabe, durch das Opfer Jesus. Normal müsste ich und jeder von uns an dem Kreuz hängen und bös verbluten und draufgehen. Und ich muss es nicht, weil Jesus das für mich getan hat. Nur deswegen nimmt Gott mich an. Gott sieht mich nur noch wie durch Jesus hindurch. Und das lässt mich überhaupt bestehen vor Gott, uns bestehen vor Gott. Könige und Priester durch das Blut Jesu. So, ich habe uns heute ein Bild mitgebracht. Ich bin eigentlich erst nach der Predigt auf das Bild gekommen und es kam mir wieder in Erinnerung, wo ich dachte, wie kann man das so stark darstellen? Und ich zeige euch das mal einfach und schaut es an, einfach mal einen kurzen Moment und dann sage ich weiter. Was seht ihr? Was sehen wir?
Krone.
Ringe. Tanzende Lüt. Ist Perli. Kerzen. Wo sind Kerzen? Herzen. Ja. Unterschiedliche Lüt. Ein Tuch. Ein Weg. Fröhliche Lüt. Strahlen. Ich dachte, der Hammer, das Bild, oder? Ich dachte, absolut der Hammer. Ich erzähle euch gleich, wer das gemalt hat. Das ist noch der größere Hammer. Also seht ihr, die Rahel Schranz, das ist schon klar. Aber was für eine Person das gemalt hat. Schaut mal an, die Krone hat den meisten Teil von dem ganzen Bild. Und das Stärkste ist, aus der Krone kommt wie eine Dynamik der ganze Schwung eigentlich in die Personen hinein. Ich finde es so stark. Und es deutet, ich habe es heute Morgen, glaube ich, erst gesehen, es ahnt für mich, dass es aus der Krone, aus der Königskrone Jesu, ist wie ein Blutstrom, der wirklich wie ein Weg ist. Und vor den Personen, nicht hinter den Personen, sondern aus den Personen heraus, die Herzen auf einmal fliegen. Und das ist der Liebesweg Gottes. Und die tanzen darum, als wenn sie nichts anderes zu tun hätten, als wenn sie keine Sorgen hätten. Und es ist so eine Leichtigkeit. So schön, die Krone ist wirklich hell und unten dieser Schwung, der immer breiter wird. Das ist ein Strom, würde ich sogar sagen. Ein Strom, der immer breiter wird. Die Ringe symbolisieren für mich weniger die Ehe, sondern mehr der Bund, den Gott geschlossen hat mit den Menschen, mit uns Menschen, diesen Königsbund, der eigentlich unverbrüchlich ist. Es ist eigentlich ein einseitiger Bund, weil Gott hat uns erwählt, obwohl wir nichts zu bringen haben. Beim Bund sind eigentlich immer zwei Partner, die was miteinander beschließen. Bei Gott ist es anders. Gott ist der Einzige, der alles gegeben hat und wir müssen es einfach annehmen. Es kommt so stark raus. Die Ringe, der Bund Gottes. Ich erzähle euch mal, das ist noch mal stärker, auch diese fliegenden Herzen. Es ist der Hammer, wie das vorne rumgeht. Ist ganz gewaltig. Ich erzähle euch ein bisschen was von der Rahel. Ich habe sie kennengelernt und ich habe schon gewusst, was sie gelebt hat. Und es war der Hammer. Ich habe sie Und da habe ich gedacht, für mich geht es fast, die Person und die Bilder, die hat noch mehr gemalt, gehört für mich fast nicht zusammen. Ich habe fast gedacht, wie geht das? Die Rahel ist, als sie geboren wurde, ist ihre Zwillingsschwester gerade gestorben. Und ich sage euch, vielleicht sagen einige, ja gut, da kriegt man noch so viel nicht mit. Aber ich sage euch, leiblich ist es so, wenn du ein Zwilling bist und der andere Teil ist nicht da, das ist immer, du lebst andauernd, leiblich gesehen, sage ich, dass dir etwas fehlt. Du bist halb nur wert. Aber Gott kann es durchbrechen und seine ganze Fülle geben. Einfach vom Weltlichen her. Es ist so, die Zwillinge wissen das, was ich da meine. Dann, nach eineinhalb Jahren, hat sie ein Brüderchen bekommen. Und in der Zeit ist gerade ihr Vater an Lungenkrebs gestorben. Und sie war eigentlich ein sehr labiles Mädchen. Und dann nachher hat sich einer aus den Verwandten an ihr sexuell vergangen und hat es jahrelang sie mit sich rumgeschleppt. Und dann ist was passiert, dass sie mit der Familie, also was noch da war, an die Bretagne gefahren ist. Und da gibt es wohl ganz blöde Klippen, wo ab und zu so Monsterwellen kommen. Also Monsterwellen sind was anderes, aber große Wellen. Und da ist sie mitgespült worden und eigentlich alle, die da mitgespült werden, die werden raus ins Meer gezogen und fertig. Und sie ist an der Klippe hängen geblieben. Ist dann später verwacht, beziehungsweise zuerst war sie noch im Koma, wo man sie da gefunden hat. Das ist schon ein Riesenwunder. Und dann ist sie später ins Spital in die Schweiz überliefert worden und war eigentlich ein ganz harmloses Mädchen, wirklich brav, nett und was alles. Und auf der Station, wo sie zwischen Koma und Bewusstsein war, hat sie alle Schläuche rausgezogen und hat dem Arzt die Tabletten an den Kopf geschmissen. Dann haben sie eben einfach ans Bett gefesselt. Es zeigt nur einfach, was das für eine Person war, ans Bett gefesselt und dann nachher Beruhigungstabletten und Zeugs gegeben. So, und dann hat sich eine Frau, und das finde ich so stark, die davon mitbekommen hat, hat gesagt, sie ist bereit, dass sie dieses Mädchen aufnimmt in ihr Zimmer. Und die Frau war gläubig und hat für sie gebetet. Und das ist so stark, die Rahel schreibt dann nachher, diese lebte in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Sie betete für mich und augenblicklich ging es mir besser. Ab diesem Moment waren auch meine Erinnerungen wieder da. Sie hat ja alles verloren. Und zugleich wurde mir bewusst, dass Gott mir das Leben gerettet hatte. Dann ist sie zu strenger Bettruhe entlassen worden, ist dann nach Hause gegangen und sie hatte Bauchschmerzen, war unwohl. Und dann nachher ist sie doch ins Spital und der Arzt hat ihr gesagt, wenn sie 5 Minuten später gekommen wäre, sie dann auch wieder zusammengeklappt, dann wäre fertig mit ihnen, weil die Milz hat einen vollen Durchbruch gehabt. Und es ist das dritte Mal gerettet worden, die Geburt auf der Klippe und da mit der Milz. Ja, und da hat sie Jesus kennengelernt. Die Gegenwart von Jesus war so unvorstellbar herrlich. Und da fiel mir die Entscheidung einfach, Jesus nahe zu sein, von seiner Liebe eingehüllt, war unbeschreiblich. Er nahm mich an, wie ich war, vergab mir mein früheres Leben ohne Gott. Sofort erfüllte mich tiefer Frieden. Der gleiche Arzt, dem sie die Tabletten an den Kopf geschmissen hat, hat sie nachher nicht wiedererkannt. Der hat gedacht, was ist da los? Das ist ganz gewaltig. Und Rahel hat sich dann an der evangelischen Freikirche angeschlossen, lernte den Gott der Bibel immer besser kennen, das Wort Gottes. Dann hat sie geheiratet, ich habe eben die beiden kennengelernt, den Mann und sie. Und dann kam ihre Tochter Salome zur Welt, hat aber mit 1,5 Jahren einen Hirntumor gehabt und ist gestorben. Und das ist also ein Riesenleid. Und für mich ist es fast unstellbar, wie kann man aus dem Leid nachher so etwas malen. Man meint ja, die Person, die das gemalt hat, die schwebt ja im 7. Himmel. Die ist ja wirklich weg von der Welt. Und das ist so stark, dass Gott für mich zeigt, dass Gott kann die tiefsten Wunden und Schmerz heilen. Gott kann das. Er kann uns aus der Finsternis, da wo wir im Dunkeln sitzen, in der Finsternis nicht ein- und auswissen, da kann Gott unser Leben hell machen, rein machen. Und da, wo wir Schmerzen haben, wo wir krank sind, wo wir in Nöten stecken, da kann er uns heilen und will uns auch heilen, will uns wieder zurechtbringen. Und das ist wirklich ein Wunder. Sie hat noch mehrere Bilder gemalt. 3 haben wir im Text live aufgenommen. Finde ich genial. Da kann ich schon so lange, einfach die kann ich so richtig auf mich wirken lassen. Ist ganz stark. Und dabei kam mir dieses Bild wieder in den Sinn. Ja, mein Hauptteil ist aber von dem Königtum zu erzählen. Da steht im 1. Petrus 2,9, da heißt es, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist Gottes Wort aus der Bibel. Gott sei Lob und Dank. Und ich sage euch, wenn ich an so einen Text rangehe, ich hänge meistens am ersten Wort gerade fest. Und das erste Wort heißt einfach ihr. Und dann muss man sagen, ja, ihr. Ihr, das sind alle mit gemeint, die zur Gemeinde Jesu gehören. Ihr, das Ganze, was jetzt kommt, ist uns zugedacht. Auch euch, ciao. Einen schönen Sonntag, hört euch Gott. Ihr könnt es ja nochmal auf MP3 hören. Es geht nur 1-2 Stunden. Nein, so lange nicht. Beim Mittagessen haben wir schon gehabt. Ah ja, müssen wir nächstes Mal das Mittagessen 1 Stunde nach hinten ziehen. Also ihr, da sind alle mit gemeint, die zur Gemeinde Jesu gehören. Ob das jetzt, wie die Gemeinde auch aussieht, einfach zur Gemeinde Jesu im geistlichen Sinn gesehen. Und dann kommt ein ganz starkes Wort, dieses Aber. Dieses Aber ist ein ganz, ganz starkes Wort, das finden wir sehr oft in der Bibel. Und ich vermute, ich habe jetzt auch nochmal das Esther-Buch durchgelesen, uns ist wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst, was das bedeutet, wenn wir überhaupt vor den König kommen. Wisst ihr, wie die Esther das gemacht hat? Die war nachher die Frau vom König, die Frau Königin. Und wisst ihr, wie die von König gekommen ist? Hallo, Ma. Schatzeli, kannst du vergessen. Die, da steht ganz drin, Esther 5,2, da steht drin, dass sie, wer in den Vorhof kam, der hat eigentlich sein Todesurteil schon gemacht, weil wenn der König dann nicht das Zepter gezeigt hat, dann ist Kopf kürzer. Und sie hat ja vorher gesagt, wie soll ich vor meinen König kommen, ohne dass er mich ruft. Ich darf nicht vor ihn kommen, wenn er mich nicht ruft. Und deswegen hat sie gesagt, fastet mit mir, betet mit mir, 3 Tage und dann will ich gehen. Und das ist deswegen ist die Esther auch im Volk Israel so eine Glaubensheldin, weil die erstmal gemerkt hat, sie schafft es nicht allein, sie braucht die Gemeinde, sie braucht die anderen und dass sie auch voneinander abhängig ist, auch dass sie in dem Bund drin ist, dass man miteinander kämpft und sogar sagt sie, komme ich um, dann komme ich um. Aber sie hat vertraut auf ihren Gott, der größer ist als der König. Und in manchen Filmen ist es sogar, dass die Leute sogar so rückwärts zum König gehen und dann da vielleicht wieder rumdrehen oder immer gebeugt bleiben. Und wir als Kinder Gottes? Auch so, hä? Schon nicht. Oder wie geht ihr vom König? Wir als Kinder Gottes, wir dürfen zu Gott, dem König kommen, wie Kinder zu ihrem Papi. Das ist so gewaltig. Einfach vorbehaltlos. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, schaut, wie die Kinder das machen, wie rennen die zu ihrem Papi. Und so ist Gott, der König, der Vater, wo wir vorbehaltlos, weil wir gereinigt sind durch Jesus, geheiligt sind, dürfen wir zu Gott kommen. Und das ist was ganz Schönes. Auch immer wieder hineindenken, werden wie die Kinder. Ihr aber, es gibt ganz viele Abers in der Bibel. Ein ganz starkes Wort ist eben auch in Römer 5,5, wo es heißt, Hoffnung aber, da ist es. Also es gibt schwere und dunkle Zeiten. Davon schreibt die Bibel auch mehr als genug. Es gibt schwere, aber da hinein spricht der Apostel Paulus dieses starke Wort, dieses starke Aber. Ihr aber oder Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Und warum? Weiß es jemand? Warum lässt uns Hoffnung nicht zu Schanden werden? Auch da gibt es nur einen Grund. Wir haben zu viel gegessen, gell? Warum? Römer 5,5. Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Mach ich immer, damit es auch mein Hirn nicht das merkt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wodurch? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das macht den Unterschied. Aber eben, dass wir in Schwierigkeiten stecken, aber Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden. Oder auch in Römer 8,28, wo dieses starke Wort heißt, wir wissen aber, ich glaube, das ist sogar noch stärker als das Glauben oder das Hoffen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen aber, das ist ganz stark. Dieses ihr aber seid. Oder, ich weiß nicht, ob er mir mitkommt, aber es ist so, die Männer haben eigentlich noch diesen Adamssinn. Sorry, es wird zwar aufgenommen, aber ich sage mal immer, ich bin da radikal, ich sage mal den Drecks-Adamssinn. Und die Frauen haben noch den Eva-Sinn, ich sage den Drecks-Eva-Sinn. Aber in 1. Korinther 2,16 steht, ihr aber habt den Sinn Christi. Wir haben nicht mehr den Adamssinn. Und da mache ich mich frei von, diesen Drecks-Adamssinn. Ich bete so, deswegen bin ich da ganz ehrlich. Ich habe den nicht mehr, sondern wir haben den Sinn Christi. 1. Korinther 2,16. Es geht sogar noch weiter, weil wir müssen lernen, uns nicht zu sehen, wie wir wollen, sondern wer wir sind durch Gottes Wort. Es steht geschrieben im 1. Korinther 6,17, ihr aber, das sind alle die, die durch Jesus zum Leib Jesu gehören, ihr aber seid eines Geistes mit Gott, weil wir von ihm wiedergeboren sind. Wir gehören zu Gott, wir sind ein Geist mit ihm. Also wenn ich das mir vorstelle, ich finde es Wahnsinn. Ein Geist mit Gott, wir sind ein Geist mit ihm. Ihr aber seid eines Geistes mit Gott. Ist so gewaltig. Ihr aber seid. Das ist das dritte Wort, dieses Seid. Und das ist ein ganz starkes Wort, weil Jesus sagt es auch, er sagt schon ganz am Anfang bei der Bergpredigt, den Jüngern, was sie sind, Man müsste fast sagen, obwohl sie das noch nicht wissen oder spüren, dass sie sind. Er sagte ihnen zum Beispiel Matthäus 5, 14, ihr seid das Licht der Welt. Also entgegen der Finsternis, ganz am Schluss vom Vers, sind wir Licht der Welt, ob wir leuchten oder nicht. Wir sind Licht der Welt und wir sind dazu bestimmt, zu leuchten. Und dann sagt er auch in Vers davor, Matthäus 5, 13, ihr seid das Salz der Erde. Und manchmal tun wir unsere Umgebung ein bisschen arg einsalzen. Ja, im Moment müssen wir es ja bei dem Schneewetter, aber es ist ein anderes Salz. Und manchmal zu wenig, wo es nach gar nichts schmeckt. Also wir sind das Salz der Erde. Was ist denn das Wichtigste für die Gemeinde? Was ist das Wichtigste für die Gemeinde? Ich glaube auch zum Wachstum. Was ist das Wichtigste für die Gemeinde heute? Ja, doch ein bisschen viel zum Morgenkach. Ich mache es leicht. Apostelgeschichte 2, 42, da steht, von der ersten Christenheit, Gesundheit, von der ersten Christenheit steht da drin, sie aber blieben beständig. Wo drin? Und was ist das Wichtigste? In der Lehre der Apostel. Und das ist gewaltig, das kommt an Nummer 1. In der Lehre der Apostel. Und als Zweites dann Brotbrechen, Gebet, Gemeinschaft. Also ich hätte Gebet immer nach vorne getan, aber die Lehre der Apostel, was ist das? Alles ab Römer. Alles ab Römer. Und jetzt pass auf, es ist so, ab Römer steht nirgendwo, also wenn, dann könnt ihr es mir sagen, wo es steht, ab Römer finde ich nirgendwo ein Aufruf zu glauben. Ganz komisch und eigentlich ganz klar. Ab Römer steht nirgendwo mehr, wir sollen glauben. Glaube an Gott, Glaube oder Aufruf. Ab Römer nicht mehr. Und warum? Weil mit Römer beginnt die Apostellehre, das heißt alles, was die Apostel gelehrt haben. Und da geht es nicht mehr darum, dass welche zum Glauben kommen, sondern dass die Gemeinde gestärkt wird. Also es heißt jetzt nicht, dass man nicht mehr die anderen sehen soll. Das ist schon missionsklar. Aber sondern es geht darum, die Apostellehre ist eben für die Gemeinde, ist Nahrung, ist ganz wichtig. Diese Lehre der Apostel. Und es ist so stark, es heißt eben in Römer 42 folgende dann nachher, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft und im Gebet. Und dann heißt es, und der Herr fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Also wenn wir leben, sag mal, wie die ersten Christen, dann müsste das eigentlich eine logische Folgerung sein. Leben aus dem Wort Gottes, aus der Lehre der Apostel. Dann habe ich mal nachgeschaut, dieses Sind ist ganz wichtig. Dieses Sind, deswegen kam ich gerade auf die Apostelgeschichte, macht eigentlich die Apostellehre aus. Weil die Apostellehre zeigt uns, wer wir sind in Christus, was wir haben in Christus. Das ist der Kern, die Apostellehre total zusammengefasst. Wer wir sind in Christus. Und dabei zeigt uns eben die Apostellehre, jetzt habe ich den Faden verloren, wo wollte ich hin? Wer wir sind in Christus. Ah, in Römer habe ich entdeckt, ab Römer, also ab der Apostellehre bis zum Schluss, habe ich über 100 Mal gefunden, ich habe nicht aufgehört zu zählen, aber so 4, 6, 8, über 100 Mal gefunden, dieses Wort sind, wer wir sind in Christus. Was wir sind, nur das eine Wort, dann kommt ja nachher noch, was wir haben. Also, das ist so gewaltig, das war für mich so viel, boah, hätte ich nie gedacht, so viel. Also wir lernen durch das Wort Gottes, wer wir sind in Christus. Und je mehr wir hineinschauen, umso mehr staunen wir, wie Gott uns sieht. Also ihr seid. Ja, und das ist auch ganz stark, dieses Wort seid. 1. Korinther 3,16, da heißt es auch, ihr seid der Tempel Gottes. Und der Heilige Geist wohnt in euch. Wir sind Tempel Gottes. Nicht wir werden Tempel Gottes, wir sind Tempel Gottes. Oder auch Epheser 2,13, eins waren wir ferne, weg von Gott, weit von dem Königtum, aber jetzt sind wir nahegebracht durch das Blut Jesu. Das ist wieder alles drin. Sind nahegebracht durch das Blut Jesu. Ganz stark, wenn man das Ganze sieht. Oder auch Epheser 2,19, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Nicht mehr, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen sind wir. Ihr seid, was wir sind und was wir nicht sind. Oder auch entgegen der Finsternis, wo es im Schluss vom Vers heißt, ihr seid Kinder des Lichts. Wir sind Kinder des Lichts. Epheser 5, 8. Und die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Jetzt müssen wir sagen, das auserwählte Geschlecht ist eigentlich nur eines. Und zwar das Volk Israel, oder? Das ist ja das auserwählte Geschlecht. Und jetzt sind wir reingekommen, kannst du nachlesen, Hebräer 3 und Römer 11, 20. Wir sind nur eingepfropft worden wegen dem Unglaube Israels. Das ist der einzige Grund. Steht ja in den zwei Stellen, Römer, Hebräer 3, 19, wegen Unglauben. Und dann heißt es aber auch in Römer 11, 20, wir sollen uns nicht erheben, weil die anderen werden nachher, Gott hat die Macht und Kraft, die anderen wieder hinzuzupfropfen in den Stamm. Also wir sind auserwähltes Geschlecht allein durch Jesus. Das heißt, wir sind das neue Gottesvolk, das Bund, das neue Gottesvolk im neuen Bund. Der alte Bund war Israel, der neue Bund ist das Volk Jesu, Volk Gottes. Und als Kinder Gottes steht uns noch viel mehr zur Verfügung. Ich denke immer, es ist wie bei einer Erbschaft, wenn ich einen Brief bekomme, wo drin steht, Sie haben geerbt, wenn ich nicht darauf reagiere, erbe ich nichts. Weil ich muss zumindest Kontonummer und sowas alles angeben und ich habe noch nie was geerbt, deswegen weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, ich muss sogar schreiben, ich will das Erbe, muss ich unterschreiben, notariell. Und wenn ich das nicht mache, steht mir nichts zu. Und genauso ist es auch im Wort Gottes. Also in Galater 3, das ist eine ganz heiße Stelle. Ich sage es nur, falls wir es nochmal drauf auf dem Schirm haben. Galater 3, das steht 4, 5, 6 Mal da. Galater 3, 7, 9, 14, 29, die vier Verse. Da steht, durch den Glauben an Jesus sind wir Kinder Abrahams und nach der Verheißung Erben. Wow, das heißt ja, wir, jeder, der zu Jesus gehört, ist Erbe Abrahams. Das heißt, alles, was Abraham zugestanden hat, steht uns heute zu, jedem Einzelnen. Aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Wir müssen es bewilligen, unterschreiben, dass wir es wollen. Also hingehen und sagen, ja, ich möchte das. Das mit dem Erbe. Wir sind Erbe Gottes. Es ist so stark von der Kindschaft, auch in Römer 8, 14, da heißt es, welche der Geist Gottes treibt, die sind, das wieder sind Gottes Kinder. Gottes Kinder. Also das heißt auch da weiter, wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, einen Geist von Angst, nicht einen knechtischen Geist, sondern einen Geist der Kindschaft. Das ist der Unterschied, ob wir einen knechtischen Geist haben oder einen kindlichen Geist. Wir haben den kindlichen Geist empfangen und dadurch, was rufen wir zu Gott? Steht da auch. Ganz einfach, aber lieber Vater, genau, aber lieber Vater, das ist die Königswürde, die Kindschaft, die eben nicht aus Angst vor ihren König kommt, sondern die aus der Kindschaft, aus dem Selbstverständlichkeit zu Gott, dem König, dem Vater kommt. Ja, und da heißt es noch weiter, denn sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind und weil wir Kinder Gottes sind, sind wir auch Gottes Erben, das ist auch der Hammer, Gottes Erben und Miterben Christi. Und wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben. Also diese Kindschaft ist ganz gewaltig. Dann, was sind wir? Das auserwählte Geschlecht, das Volk des Eigentums. Das heißt, dass wir zu Gott gehören. Wir sind sein Eigentum. Und das heißt eigentlich heilig, wir haben ja so eine Vorstellung, auch in der Kunst gibt es ja so Heiligengemälde mit Schein und sowas alles. Ich habe heute Morgen noch gedacht, das ist so ein Blödsinn, einen Heiligenschein am Kopf zu malen, weil der ganze Körper ist ja heilig. Da müsste eigentlich schon so ein ganzes Ding rum und nicht nur der Kopf. Aber ich habe nicht so viel Einfluss auf die Kunst. Aber heilig, wir haben immer so Vorstellungen, was denn heilig ist. Wir müssen mal schauen, die ganze Bibel, Johannes ist da also ein absoluter Spitzenreiter, der schreibt so oft die Gemeinde, ihr Heiligen. Alle, die zu Jesus gehören, die sind heilig. Das heißt, Das heißt eigentlich übersetzt aus dem Griechischen, heilig heißt eigentlich ausgesondert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Tisch gehört mir, also ich spreche jetzt noch mit der Leitung ab, der Tisch gehört mir, dann ist der Tisch mir heilig, heißt es eigentlich. Ich bin ausgesondert. Das heißt, wir sind nicht heilig, weil wir so einen tollen Heiligenschein haben, weil wir so tolle Leistungen machen, weil alle sagen, ja, den würde ich sofort heilig sprechen, sondern nur aus dem einen Grund, weil Jesus sich für mich geopfert hat. Ich bin dadurch ein Eigentum Gottes, weil ich zu ihm Ja gesagt habe. Das ist der einzige Grund von heilig. Alles andere ist ein Quatsch. Biblisch gesehen. Das ist heilig, das heißt, wir sind Eigentum. Und dann gibt es noch eine starke Stelle, Epheser 1,13, wo es heißt, dass wir versiegelt worden sind. Wisst ihr, so ein Königssiegel, den haben die hier gehabt und dann nachher Wachs drauf gemacht und so drauf aufs Papier. Und dann war das gläubig, dann war das beglaubigt. Ist ja heute auch noch zum Teil. Und das heißt, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Epheser 1,13. Das heißt, wir gehören zu Gott, wir sind sein Eigentum. Und der Heilige Geist ist das Angeld, geht noch weiter, Angeld dafür, dass wir zu Gott gehören. Das ist ganz stark. So, und da müssen wir natürlich fragen, wozu sind wir ausgesondert? Wozu sind wir Eigentum? Und das geht manchmal unter in Gemeinden. Wozu? Das gibt einen Grund, dass ihr verkündigen sollt. Die Verkündigung, die ist so wichtig in der Gemeinde. Und zwar nicht von einigen speziellen Evangelisten oder die sich da total für gut halten, sondern von allen, dass wir verkündigen, wo wir können. Und es ist unterschiedlich. Einige gehen auf die Straße, andere, oh, geht die Uhr vor. Ah, das ist Sekundenzeiger, alles klar. Einige, aber ihr seid gut, ihr braucht ja kein Mittagessen, das ist ja gerade inklusive, genau. Einige, also ganz unterschiedliche Ausdrucksweisen von Evangelisation. Zum Glück ist noch keiner eingeschlafen, ja, ich bin froh. Am Fenster sitzt auch keiner, fällt keiner raus. Super, wie zu Paulus Zeiten. Also, dass wir verkündigen sollen. Und es gibt einen Herzschlag Gottes, weil Gott brennt dafür, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. 1. Timotheus 2,4 steht, Gott will. Also nicht, da steht, Gott hätte es gern, Gott wünschte es sich, Gott würde sich so sehr danach sehnen. Alles Quatsch, Gott will. Und was will er? Und dann sage ich, das, was Gott will, das will ich auch. Das ist nämlich Leben im Willen Gottes. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit Jesu Christi kommen. Das heißt, ich muss mir keinen Kopf mehr machen, ob der oder die oder die oder der, ob die geeignet sind für den christlichen Glauben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist Standard. Und wenn wir nach dem Willen Gottes leben wollen, dann müssen wir sagen, was du willst, das will ich auch. So einfach ist es. Die Handys sind ja nicht nur ein Fluch, aber sind ja auch eine Hilfe. Es geht immer darum, wie gehen wir damit um? Ich habe jetzt einen ganz neuen Timer reingesetzt. Und zwar habe ich mir jetzt immer reingeschrieben, jeden Tag um 9.38 Uhr kriege ich eine kurze Meldung. Und dann steht Erntehelfer. Und zwar 9.38 Uhr erinnert mich, und es muss jeder seinen Weg finden, übrigens, das darf man sehr gerne kopieren. 9.38 Uhr erinnert mich an Matthäus 9.38. Da haben wir schon wieder einen Bibelvers auswendig gelernt. Matthäus 9.38, da steht, also 37 steht, Jesus sagt, die Ernte ist reif, aber wenige der Erntehelfer. Und dann kommt 9.38, was unser tägliches Gebet werden kann, nicht nur einmal, wenn wir zufällig im Jahr diese Stelle lesen, da steht dann nachher, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Erntearbeiter in seine Ernte sendet. Und ich schließe mich da nicht aus. Ich sage, Herr, fang bei mir an. 9.38 Uhr. Und dass wir einfach beten, dass wir der Erntearbeiter in die Ernte kommen. Ich stelle mir das vor, die Ernte ist reif, so wie jetzt beim Schnee. Hey, die Schneefahrer, die haben jetzt genug zu tun, es ist reif, ist alles da. Die können schaffen, die kommen gar nicht voran, die machen Überstunden. Und so ist es mit der Ernte. Die Ernte ist reif. Die Leute warten darauf, dass sie das Evangelium hören. Die Ernte ist reif, aber es hat zu wenige, die hingehen und das Evangelium verkünden. Das verstehe ich, ihr aber seid. Und warum? Damit ihr verkündiget. Das macht nicht nur der Prediger oder hier vorne der Verkündiger oder auf der Kanzel oder sonst irgendwo, sondern jeder und jede in der Gemeinde. Mit dem ganzen Leben. dass ihr verkündigen sollt. Und was sollen wir verkündigen? Die Wohltaten Gottes. Die Wohltaten sollen wir verkündigen. Gott ist gut, was er uns in Jesus Christus geschenkt hat am Kreuz. Seine ganze Liebe, seine ganze Zuwendung. Und warum? Warum sollen wir das machen? Warum das Ganze? Weil Gott uns berufen hat. Jeden und jede in der Gemeinde. Er hat uns berufen, und zwar von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also wir müssen uns das richtig räumlich vorstellen. Zum Beispiel hier ist jetzt Finsternis. Da ist richtig dunkel. Ist ja ein dunkles Eck hier, ist kein Licht. Und hier vorne ist ganz viel Licht. Und eines der stärksten Gebete, was regelmäßig mein Gebet ist, ist Kolosser 1, 13, 14. Da steht, du Herr, du hast mich errettet. Siehst du, hast, nicht du wirst mich mal erretten. Immer diese Zeitform, das ist Apostellehre. Du hast mich errettet. Du hast mich herausgerissen aus der Macht der Finsternis und du hast mich versetzt in das Reich deines Sohnes Jesus Christus, indem ich die Erlösung habe, die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu. Das ist das Evangelium. Wir sind nicht mehr in der Finsternis. Wir müssen nicht mehr denken oder fühlen, oh, ich tappe noch so im Dunkeln. Nein, Johannes 8, 12 sagt, Jesus ist das Licht der Welt und alle, die ihm folgen, die tappen nicht mehr rum im Dunkeln, sondern die sind im Lichtbereich. Wir sind nicht mehr in dem Herrschaftsbereich der Finsternis, sondern wir sind in dem Machtbereich des Lichtes. Und es hat nichts mit Gefühl zu tun, sondern es hat was mit einer Entscheidung zu tun. Jetzt gibt es welche und sagen, der Böse tastet mich immer wieder an. Und da müssen wir sagen dem Bösen, hey Keller, kennst du nicht 1. Johannes 5, 18? Hast du nie gelesen, was da steht? Da steht drin, wer zu Gott gehört, wer von Gott geboren ist, den tastet der Böse nicht an. Der Böse hat kein Anrecht auf uns. Kein Anrecht. Und dann nehmen wir das Wort Gottes und schmeißen eben das ans Wort. An Kopf, also heißt nicht die Bibel, sondern wirklich, das ist ein Geisteskampf. Wir sind Kinder des Lichts. Wir gehören nicht mehr in den Machtbereich der Finsternis, sondern Kinder des Lichts. Es ist eine ganz starke Stelle, auch Jakobus 4, 7, wo steht, ordnet euch Gott unter und widersteht dem Widersacher. Wisst ihr, was dann passiert? So flieht er von euch. Der geht nicht einfach langsam und sagt, halt, gut, dann gehe ich halt. Der flieht von uns. Und das müssen wir erleben. Ich erlebe das sehr häufig. Wo diese Finsternachtbereich, wo der wirklich flieht. Und es geht nicht, weil wir tolle Kämpfer, Helden oder Heldinnen sind, sondern es geht darum, dass wir das Wort Gottes kennen und dass wir das Wort Gottes proklamieren in die sichtbare, die unsichtbare Welt. Und dieser Finsternisbereich, wird immer kleiner, der muss verschwinden. Das ist geistlicher Kampf. Und dann ist eben hier, wir sind berufen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und da, wo wir Dinge tun, die im Dunkeln sind, die müssen wir lernen zu lassen und zu hassen. Amos 5, 15 sagt, wir sollen das Gute lieben und das Böse hassen. Das ist eine Entscheidung. Da kann nicht mehr das Böse hergehen und schlängeln, sondern es ist eine Entscheidung. Und wenn wir gefallen sind, dann stehen wir wieder auf. Weil es steht auch geschrieben in den Sprüchen, der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Das hat etwas mit Entschiedenheit zu tun. Und dann wächst auch die Gemeinde. Das Wort Gottes, dass wir es reichlich unter uns wohnen lassen. Kolosser 3, 16. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen und nicht ärmlich, kärglich oder halt eben doch so. Reichlich. Und das ist so schön auch mit dem Unti-Unterricht, dass die Kinder auch schon lernen, die Jugendlichen, dass die lernen, das Wort Gottes anzuwenden. Dass sie lernen, mit dem Wort Gottes Zeit zu haben. Intensiver, als sie es vielleicht sonst haben können. Natürlich haben wir Eltern auch eine Pflicht, gar keine Frage. Aber das Wort Gottes, Finsternis, von der Finsternis sind wir berufen in sein wunderbares Licht. So, Schluss, ich könnte noch eine Stunde, aber ich lasse euch dann gehen. Pass auf, es gibt noch eins. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ja, der Kerle, der hat jetzt nur schön geredet. Es gibt noch eine andere Wirklichkeit mit der Finsternis. Es steht in Jesaja 60, 2, da steht, Finsternis bedeckt die die Völker, das ganze Erdreich. Also das heißt, die Bibel sieht die ganze Welt realistisch. Finsternis bedeckt das ganze Erdreich. Und dann kommt dieses starke Aber wieder. Sogar im Alten Bund, stark. Aber über euch, über dir, über dir, über dir, über dir, über dir. Jeden, müsste ich gerade durchgehen. Aber über dir leuchtet auf die Herrlichkeit des Herrn. Das ist das Wort hier. Wir sind berufen aus der Finsternis in das Licht Jesu. Und das ist was ganz Schönes. Das ist eigentlich das ganze Thema Leben, also königliches Leben durch das Wort Gottes. Und ich sehe das nicht anders. Das ist für mich Glauben. Ach, ich habe noch eine Stelle, aber ich sage es jetzt halt doch noch. Matthäus 18, der Hauptmann. Jesus sagt zu dem hergelaufenen Kerle von Hauptmann, auch noch Heide, stellt sich das ein Israeli vor, ein Heide, den sagt er, den Glaube, den du hast, den habe ich nirgendwo gefunden in Israel. Und dafür ist er gekommen. Hat er nirgendwo gefunden. Und da, wo wir hergehen und sagen, ganz einfach, wie die Kinder, Herr Jesus, das steht hier und ich mache das so, weil das hier steht, weil du sagst es. Das ist kindlicher Glauben und das ist königlicher Glaube. Und da zeigt sich Gott, ob wir im guten oder im schweren Leben sind und Wort Gottes proklamieren, ist beides gleich. Aber da, wo es noch am schwierigsten ist, wenn wir das loben können, so tanzen und singen wie diese Frau, Rahel Schranz, wenn wir das können, das ist Gewalt, das ist ein Glaubensschritt. Den machen wir nicht, weil wir tolle Helden sind oder Heldinnen, sondern aus der Gnade Gottes. Und weil wir Königskinder Gottes sind. Lasst uns leben, was wir sind, Könige, Kinder Gottes. Amen. Wer mag, ich habe noch ein paar wenige Exemplare von der Rahel hier mal ganz aufgeschrieben. Ich habe es nur ganz